Ja, wir haben eben einige Lieder gesungen, die uns hoffentlich in die Gegenwart Gottes geholt haben, die uns ja das so ein bisschen vor Augen gestellt haben, was es bedeuten kann, in seiner Gegenwart zu sein, in seiner Gegenwart ja vielleicht auszuruhen, aber auch in seiner Gegenwart und seiner Heiligkeit, seiner Andersartigkeit bewusst zu sein, verändert zu werden dadurch, dass Gott da ist, dadurch, dass wir ihm begegnen. Und ich wollte heute gerne so ein paar Stationen eines Mannes aus dem Alten Testament uns vor Augen führen, an denen wir unter anderem sehen können, was es bedeuten kann, ein gesegnetes Leben zu führen. Was das ist, ein gesegnetes Leben mit unserem Herrn zu führen. Was da für Aspekte, was da für Auswirkungen vielleicht zu sehen sein sollen oder wie wir auf diesem Weg vorwärts gehen und wie wir da Schritte unternehmen können. Was heißt es, ein gesegnetes Leben zu führen? Es geht mir heute Morgen um den Josia, der war König in Juda, in Jerusalem, und er hat in seinem Leben manches erlebt, und ich möchte so ein paar Schlaglichter, so ein paar Stellen davon einfach vorlesen. Wer in seiner Bibel mitlesen möchte, in der zweiten Chronik, steht das geschrieben, 2. Chronik 34, da fange ich an zu lesen, die ersten Verse. Da heißt es von diesem Josia: 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte in den Wegen seines Vaters Davids und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera, von den Götzen und den gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Baale und der Rauchopfersäulen, oben darauf die Hiebe ab. Und die Bilder der Aschera und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihn geopfert hatten. Und er verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. So tat er auch ringsumher in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali auf ihren Plätzen. Und als er im ganzen Land Israel die Altäre und Bilder der Aschera abgebrochen und die Götzenbilder zertrümmert und zermalmt und alle Rauchopfersäulen umgehauen hatte, kehrte er zurück nach Jerusalem. Im 18. Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, sandte er Schaphan, den Sohn Azalias, und den Stadthauptmann Maseia und den Kanzler Joach, den Sohn des Joachas, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Bis dahin zunächst mal. Ich denke, das sind schon so eine ganze Reihe Schlaglichter, die das Leben dieses Mannes ausgemacht haben. Und vielleicht finden wir an der einen oder anderen Stelle ja auch eine Parallele, die für uns wichtig ist, die uns einfach auch deutlich macht, wie Gott in unserem Leben handelt, was Gott vielleicht mit unserem Leben auch tun möchte. Da heißt es hier zunächst, dass Josia 8 Jahre alt war, als er König wurde. Das ist ja schon mal eine sehr verdächtige Geschichte eigentlich. Wer will schon mit 8 Jahren oder wer wird schon mit 8 Jahren König über ein Land? Ich finde, da geht das schon los in seinem Leben. Das hat er sich nicht selbst ausgesucht. Ich kann mir auch ganz schwer vorstellen, dass er das gewollt hat, dass das in seinen Plänen als 8-Jähriger drin war, dass er plötzlich König werden würde über das Land, dass er da plötzlich, Regierungsverantwortung, konnte er die überhaupt schon tragen? Wer hat da für ihn gedacht und mitentschieden? Wissen wir so im Detail jetzt alles gar nicht. Aber ich glaube, da ist schon eine ganz entscheidende Sache, die bei dem Leben des Josia deutlich wird. Schon von klein auf, in diesen Jugendjahren, war offensichtlich Gottes Hand über ihm. Ich finde allein die Tatsache, dass er als 8-Jähriger das irgendwie schafft, an der Macht zu bleiben, wenn das nicht ein Zeichen davon ist, dass Gott seine Finger mit im Spiel hat und dass Gott das wirklich wollte und mochte. 31 Jahre hat er dann insgesamt regiert. Mit 8 Jahren an die Macht gekommen. Und ich glaube, dass wir das einfach so sagen können, da war Gottes erwählendes Handeln einfach die treibende Kraft. Gott hat sich diesen jungen Menschen ausgesucht und er wollte mit diesem jungen Mann etwas ausrichten in seiner Geschichte. Und was hier steht, also zusammenfassend dann sicherlich über einen längeren Zeitraum seines Lebens, Josia war einer, an dem Gott Wohlgefallen hatte. Er wandelte auf den Wegen seines Vaters Davids. Also David war nicht sein direkter Vater, sondern das lag schon so ein bisschen zurück, gehörte halt in das Geschlechtsregister rein. Er wandelte auf diesen Wegen. David war ja der positive König, war derjenige, der Gott geliebt, geachtet hat, ihm gedient hat, auf den sich letztlich alles bezogen hat. Und genauso wie an David hat Gott an dem Josia Wohlgefallen gehabt. Er tat, was Gott wohlgefiel. Wenn man sich die Geschichte vorneweg anguckt, wie das geschehen ist, er hatte einen Vater gehabt, der mit Gott nicht viel anfangen konnte, der Götzendienst betrieb, der an Gott nicht wirklich geglaubt hatte. Und dann haben irgendwann wahrscheinlich ein paar fromme Leute in Israel, beziehungsweise in Juda, korrekterweise in Juda, einen Aufstand gemacht und haben seinen Vater, ja, haben rebelliert, haben ihn um die Ecke gebracht, wie man so schön sagt. Und das Volk stand offensichtlich auf der Seite des Königs. Denn das Volk hat dann wiederum gegen diejenigen rebelliert und sie sind nicht an der Macht geblieben. Also das, was da im Land an Götzendienst herrschte, das war offensichtlich wichtig zu dieser Zeit. Das war gängige Meinung, das wollte man. Das Volk hat die Reformatoren, vielleicht nennen wir es mal so, die gewaltsamen Reformatoren nicht geduldet und hat sich auf diesen Weg des Königs Manasse gestellt. So hieß sein Vater. Und umso erstaunlicher ist dann das, was passiert in der Folgegeschichte, da der Josia das sicherlich wusste, was da in seiner Vergangenheit in der Geschichte geschehen ist. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, also mit 16 Jahren fängt er an, von ganzem Herzen Gott zu suchen. Steht extra ausdrücklich hier drin. Als 16-Jähriger auf dem Thron fängt er an, Gott zu suchen. Und auf den, ja, in den Fußstapfen der Gläubigen, der guten Könige, wie des Königs Davids zum Beispiel, zu gehen. Mit 16 Jahren wird ihm das bewusst, dass es da eine Tradition gibt in seinem Leben. Ich weiß nicht, wie viel der Mann wirklich gewusst hat in einem Umfeld, wo andere Religion, anderer Glaube, Götzendienst gang und gäbe war. In diesem Umfeld fängt er an zu fragen und zu suchen und er hält sich zumindest zunächst mal an dem bisschen fest, was da war. Einfach an diesen Traditionen, die er vorgefunden hat, wo er einfach sagte, ja, Israel, Juda, wir sollten doch dem lebendigen Gott, wir sollten doch Yahweh dienen. Er wusste da wahrscheinlich gar nicht viel davon, aber das war ihm wichtig. Er hat von ganzem Herzen Gott gesucht. Und was ich immer beeindruckend finde an solchen Geschichten, wenn Männer in der Bibel anfangen, Gott zu suchen, dass Gott sich offensichtlich finden lässt. Dass Gott diesen Wunsch, dieses Verlangen teilt mit diesen Männern. Und ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass es einfach Gottes sehnlichster Wunsch ist, uns Menschen zu finden, mit uns in Gemeinschaft zu treten. Gott lässt sich finden von diesem jungen Mann. Und das ist für mich vielleicht so die erste Frage, die dieser Text an uns vielleicht auch stellt. Bin ich da, wo ich Gott finden kann? Verbringe ich meine Zeit, meine Freizeit, verbringe ich mein Leben da, wo ich wirklich die Chance habe, Gott zu finden? Verbringe ich viel Zeit in der Gemeinschaft mit anderen? Verbringe ich Zeit in der Gemeinde? Verbringe ich Zeit, gute Bücher zu lesen, die Bibel zu lesen? Verbringe ich mit solchen Dingen Zeit, um Gott wirklich zu entdecken und zu finden? Denn nur auf diese Art und Weise werden wir Wachstum erleben können. Josia hat aus ganz eigenen Stücken mit 16 Jahren in einem eigentlich, anderen Umfeld diese Entscheidung getroffen. Ich will Gott suchen. Er hat sich auf den Weg gemacht und wollte Gott näher kommen. Und die Strohhalme, die sich ihm geboten haben, die hat er einfach ergriffen und hat gesagt, ich möchte ganz bewusst diesen Weg gehen. Und offensichtlich ist ihm Gott begegnet. Offensichtlich hat er in seinem Glauben ein Wachstum erlebt. Denn dann passiert etwas ganz Außergewöhnliches, finde ich. Mit 20 Jahren, 4 Jahre später, da fängt er an, und das ist, weiß nicht, vielleicht kann man das sein großes Lebenswerk nennen. Mit 20 Jahren fängt er an, einen ganz, ganz schwierigen Weg zu gehen. Er fängt nämlich an, diesen ganzen Götzendienst, diese Tempel, diese Götterbilder von Aschera und von dem Baal und was es da so alles gab, fängt er an, Stück für Stück aus Juda zu entfernen. Er hat sich aus Jerusalem entfernt, er ist durchs Land gezogen und hat nicht eher geruht, als bis diese Bilder, die ihm bewusst waren, entfernt waren, getrennt waren von dem Volk, für das er Verantwortung trug. Mit 20 Jahren diese Entscheidung getroffen, durchgesetzt gegen den Willen eines ganzen Volkes wahrscheinlich, denn die lebten ja in diesem Glauben. Das war seine große Lebensaufgabe, die er durchführen musste. Und nicht nur das, dass er in Juda umhergezogen ist, heißt hier sogar, dass er auch diese Wanderung auf Israel, auf das Gebiet von Israel ausgedehnt hat, auch da einige Gegenden, Städte bereist hat, diese Götzenbilder entfernt hat. Mit 20 hat er angefangen, und im Text heißt dann hier ausdrücklich im 18. Jahr seiner Herrschaft, also da war er dann 26, das hat 6 Jahre gedauert. Nach sechs Jahren war Juda und Israel gereinigt von diesen Götzenbildern, die dem Volk im Endeffekt viel, viel Not gemacht haben. Nach 6 Jahren hat er dieses Wachstum erlebt und hat er das dem Volk mitgeteilt, was ihm wichtig war, und hat diese Trennung vollzogen. Und ich glaube nicht, dass das einfach gewesen ist. Gegen Widerstände, gegen Unverständnis, gegen falschen Glauben hat er dies getan. Und was ich ganz besonders eigentlich schön finde an dieser Situation, wenn man den Text so nimmt und so wahrnimmt, was der Josia in der Hand gehabt hat, eigentlich war das gar nicht viel. Er wusste nur, ich will dem lebendigen Gott dienen. Er hat gar nicht so viel im Endeffekt schwarz auf weiß gehabt, wie wir das ja heute kennen, dadurch, dass wir Bibel lesen. Es war ihm einfach bewusst, Israel sollte Jahwe dienen. Da war so sicher so manches in der Überlieferung noch drin, was sie wussten und was ihnen deutlich war. Und klasse finde ich an diesem Text, dass Gott diesen Josia Stück für Stück weiterführt, offensichtlich. Er trifft eine Entscheidung nach der anderen. Er trifft die Entscheidung, Gott zu suchen. Er trifft die Entscheidung, diese Götzenbilder, diesen falschen Glauben aus seinem Leben und aus dem Leben des Volkes zu entfernen. Und dann geschieht eigentlich etwas ganz Tolles. Er trifft wieder eine gute Entscheidung und sagt so, die Götzenbilder sind entfernt und jetzt machen wir uns an den Tempel. Jetzt wollen wir das Haus Gottes ausbessern. Er hat das Geld genommen oder bekommen, was gesammelt wurde, um den Tempel auszubauen und in Stand zu halten. Und sie haben angefangen, das Haus Gottes zu renovieren, schön zu machen für den Gottesdienst. Wieder eigentlich eine ganz tolle Entscheidung, die er da getroffen hat. Und dann geschieht was ganz Außergewöhnliches eigentlich in seinem Leben. Während dieser Aktion, dass sie anfangen, im Tempel zu arbeiten und den wirklich so herzurichten, dass es Gott Ehre macht, in dieser Situation finden sie da plötzlich uralte Schriften. Und wenn man den Text so liest, hat man so einen Eindruck, die wissen das erst gar nicht so richtig einzuordnen. Was ist denn das hier eigentlich? Womit haben wir es denn hier zu tun? Einer bringt das Buch zum nächsten, bis es dann irgendwann bei dem Josia landet und der lässt sich dann daraus vorlesen aus diesem Buch. Und dann lese ich noch ein paar Verse ab, Vers 15. Und Hilkia hob an und sprach zu dem Schreiber Schaphan, ich habe dieses Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaphan. Schaphan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach, alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben es denen gegeben, die bestellt sind, und den Arbeitern. Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Ahikam und dem Sohn Schaffans und Achbor und dem Sohne Michajas, und so weiter: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch. Ich finde es eigentlich in dem Leben von dem Josia so klasse, dass er eigentlich immer kleine Schritte macht und dass Gott ihn Schritt für Schritt weiterführt, bis dann hier an dieser Stelle eigentlich was ungeheuer Großes passiert. Ich weiß nicht, ob wir uns das so richtig vorstellen können, was das bedeutet, Gemeinde zu leben, Gemeinde zu bauen, ohne eine Bibel zu haben. Also das, so haben die damals ihren Glauben offensichtlich gelebt. Da war Glaube, da war irgendwie Gottesdienst. Aber sie wussten wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig, wie sie es machen sollten und was sie glauben sollten und was Gott so genau gesagt hatte. Das Gesetz, das, was von Gott gegeben war, war einfach nicht mehr lebendig unter ihnen, war nicht mehr vorhanden. Und plötzlich wird es gefunden und plötzlich stehen diese Aussagen Gottes wieder im Raum. Also ich muss sagen, wenn ich von dem Josia lese, ich muss immer an den Luther denken, weil ich so einen Eindruck habe, dass es eigentlich in der Kirchengeschichte genau das Gleiche, was zu Zeiten Luthers passiert ist, dass die Kirche jahrhundertelang schon eigentlich ohne diese Verbundenheit zur Bibel gelebt hat und einfach in irgendwelchen Riten erstarrt war. Und dem Luther wird plötzlich die Erlösung, die Bibel, wieder so wichtig, dass er sogar eine deutsche Bibel übersetzt und sie dem Volk an die Hand gibt. Irgendwie sehe ich da starke Parallelen zwischen Luther und zwischen dem Josia, die einfach irgendwie wieder eine Tür aufstoßen und eine neue Dimension eröffnen für das Volk, die wieder ganz neu ihren Gott sehen und entdecken können, dadurch, dass das, was Gott hat aufschreiben lassen, dass das plötzlich wieder verfügbar war. Und ein Beispiel kann man sich an dem Josia sicherlich auch nehmen. Er war einer, der gesegnet war. Gott hat ihn gesegnet, reich gesegnet, in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, dass man das vielleicht an einer ganz einfachen Charakterart von ihm festmachen kann. Als er das Buch sieht, als er das Gesetz hört, reagiert er auf eine ganz einfache Art und Weise. Er zerreißt seine Kleider. Später wird es betont, er hat sich gedemütigt unter die mächtige Hand Gottes. Er war betroffen. Er hat geweint. Er hat einfach das, was ihm da völlig neu klar geworden ist am Gesetz Gottes, das hat er ganz plötzlich für sich ganz ernst und ganz neu gehört und hat gewusst, das ist etwas, was mich betrifft. Und es hat ihn in seinem Leben angesprochen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das schreibt Petrus im Neuen Testament auch nochmal. Das klingt vielleicht so melodramatisch. Das muss man vielleicht gar nicht so sehen. Was heißt es im Endeffekt, dass ich mich unterordne unter die Meinung Gottes? Dass ich seine Meinung stehen lasse, da wo ich selbst vielleicht auch Zweifel habe oder wo ich selbst andere Vorstellungen vom Leben habe? Wo mir selbst anderes richtig und wichtig und besser erscheint, einfacher erscheint, sich unter die Hand Gottes zu demütigen, einfach seine Autorität zu akzeptieren, auch wenn es mir vordergründig nicht logisch erscheint. Betroffen zu sein, sein Wort anzunehmen, ernst zu nehmen. Und Petrus sagt das im Neuen Testament und hier, wie Gott mit dem Josia umgeht, daran wird es deutlich, solchen Menschen schenkt Gott Gnade. In dem Moment, wo ich Gottes Wort ernst nehme und meine Meinung diesem Wort unterordne, in dem Moment schenkt Gott Gnade und er wird segnen. Wenn ich so das Leben von Josia angucke, ich glaube, es gibt einfach so ein paar Aspekte, die ganz, ganz starke Parallelen zu unserem Leben haben, was wichtig für uns ist. Gott ruft jeden von uns. Gott hat jeden von uns gerufen. Unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht, oder ob wir Entscheidungen treffen oder nicht. Gott möchte uns haben. Gott redet. Wir haben die Chance, ihn zu suchen. Ich denke, dass wir hier in einem Gottesdienst sitzen, das ist der beste Beweis, dass wir eigentlich auf der Suche sind nach Gott. Dass unser Fragen noch nicht endgültig beantwortet ist, sondern dass wir das Verlangen haben, mehr zu erfahren oder Gott besser kennenzulernen. Wir dürfen suchen. Wir dürfen in unserem Leben etwas tun, etwas in Anspruch nehmen, was Josia hier auch umgesetzt hat, nämlich dass er sich getrennt hat von falschen Verhaltensweisen, von falschen Lebensumständen. Es hat eine Reinigung stattgefunden in seinem Denken und das hat dann sogar Früchte getragen in seiner Umwelt, in dem Volk, für das er verantwortlich war. Er hat sich reinigen und sein Denken, sein Handeln verändern lassen von Gott. Das Wort Gottes hat ihn bewegt. Und ich glaube, all diese einzelnen Schritte konnten nur geschehen, weil er sich einfach untergeordnet hat unter Gottes Macht, unter sein besseres Wissen, unter seine Maßstäbe. Ich glaube, das ist unsere Chance, die wir haben, dass wir seine Gnade, dass wir seine Hilfe, sein Durchtragen im Alltag erleben, wenn wir uns unter seine Hand unterordnen, wenn wir ihn wirklich ernst nehmen. Paulus hat das im Neuen Testament einmal, im Römerbrief, im 12. Kapitel ist es, glaube ich, am Anfang. Da habe ich mich immer gewundert, warum Paulus das so formuliert. Aber da hat er eine ganz exakte Reihenfolge von Erkenntnis und von Handeln genannt. Ich habe immer gedacht, ja, ich muss es doch verstehen und dann kann ich handeln. Und Paulus formuliert das in diesem Text genau andersrum. Und ich glaube, das ist so ein Geheimnis, was Josia hier gelebt hat. Dass er gehandelt hat, dass er Gott ernst genommen hat. Und im Nachhinein kam vielleicht dann die Erkenntnis, dass er einsehen konnte, ja, Gott hat im Endeffekt doch recht. Ich habe das manchmal in meinem Leben gedacht, dass mir Sachen nicht einleuchten sind. Oder bis heute gibt es Dinge, die ich nicht verstehe oder die mich ärgern, vielleicht sogar. Wo ich mir einfach sage, ja, kann es das denn sein? Will ich das denn? Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Ich glaube, das ist der Weg, in dem wir Gottes Gnade in unserem Leben erfahren können. Amen.